Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend, herzlich willkommen im Bruno Kreisky Forum. An Sie alle, ans Publikum, herzlich willkommen, lieber Andi Schieder. Ich begrüße auch die Zuseher, die uns etwas zeitversetzt auf W24 oder im Stream folgen werden. Und das erklärt auch das Format, das wir heute wieder einhalten. Wir werden uns ungefähr eine Stunde bilateral, wir beide, unterhalten und danach werden wir uns dann mit dem Publikum noch eine Publikumsdiskussion gönnen. Und in diesem Sinn möchte ich noch einmal mich bedanken, dass du heute bei uns bist. Soweit ich das verstanden habe, lieber Andi, bist du von der Sitzung des Europaparlaments direkt in den Flieger gesprungen und aus dem Flieger direkt zu uns gesprungen. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich muss dich nicht sehr ausführlich vorstellen. Du bist in diesen Hallen und diesem Publikum, glaube ich, recht gut bekannt. Wir kennen uns schon recht lange, aus Zeiten schon in den Jugendorganisationen. Nein, keine Jahre nennen. Dein Lebenslauf ist sehr eng verbunden mit der Sozialdemokratie, würde ich sagen. Du hast Volkswirtschaftslehre studiert und hattest dein erstes politisches Engagement, von dem ich weiß, in der AKS. Vielleicht war es auch vorher schon wo, aber dort haben wir uns noch kennengelernt. Dann in der sozialistischen Jugend und dort begann schon sozusagen dein internationales Interesse, glaube ich, sehr stark, dadurch, dass du internationale Sekretärin der SJ warst und das dann später in der großen Sozialdemokratie auch geworden bist. Ab 2006 wissen wir, warst du im Nationalrat, dann, und das finde ich ist auch wichtig zu erwähnen, du warst in zwei verschiedenen Funktionen Staatssekretär im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium. Dann Clubobmann der SPÖ im Nationalrat und später dann ab 2019, also diese Legislaturperiode, Spitzenkandidat und im Europaparlament und dann Delegationsleiter der SPÖ seither und bist jetzt wieder Spitzenkandidat der SPÖ für die Wahlen am 9. Juni. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir uns heute unterhalten. Ich möchte aber auch ganz kurz beschreiben, was so deine Ausschüsse sind, weil das Europaparlament ist ein großes Parlament und es hat sehr viele verschiedene Foki, würde ich sagen. Da gibt es durchaus vieles, in das man sich vertiefen kann. In deinem Fall ist deine höchstrangige Funktion als Vorsitzender eines Ausschusses, der Ausschuss mit Nordmazedonien oder zu Nordmazedonien. Du hast insgesamt, wie ich weiß, ein großes Interesse am Westbalkan schon lange. Bist Mitglied in der Konferenz der Delegationsvorsitzenden, das kommt mit dem Amt, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Aber ganz wichtig auch im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, ein sehr wichtiger Ausschuss im Europaparlament. Bist in der Delegation der Parlamentarischen Partnerschaft EU und Vereinigtes Königreich, also Großbritannien. Auch ein sehr wichtiger und heikler Ausschuss und auch in der Delegation zu Bosnien und zum Kosovo. Und bist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. Ist dir auch ein großes Anliegen, wie ich weiß, und in der Delegation für die Beziehungen zu den USA. Und dadurch haben wir ein sehr breites Feld, glaube ich, über das wir uns heute auch unterhalten können, weil du da besondere Einblicke hast in diesem Bereich. Ich möchte mal mit einem anfangen, was wir auch in der Einladung formuliert haben, weil mich das sehr beschäftigt hat, weil ich finde, dass du das unglaublich gut getroffen hast. Du hast 2003 beim Europatag schon gesagt, noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die europäische Demokratie derart in Gefahr wie heute. Sie ist ein Teil der kritischen Infrastruktur und wir müssen sie vor Angriffen von außen und innen schützen. Und ich finde diese Definition der Demokratie als unsere kritische Infrastruktur besonders treffend, besonders gut, weil ich finde es wichtig, dass wir uns mit Fragen der Sicherheit, der militärischen Sicherheit, der inneren Sicherheit auseinandersetzen und verstärkt und ernsthafter auseinandersetzen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Aber wir müssen uns immer fragen, warum? Und das Warum wird durch dieses Thema der Demokratie meiner Ansicht beantwortet. Und das wollte ich unterstreichen und dich jetzt fragen. Ja? Kritische Infrastruktur Demokratie ist natürlich das Parlament auch ganz besonders. Und du hast jetzt 5 Jahre im Europaparlament hinter dir und davor hattest du mehrere Legislaturperioden im Nationalrat. Was fällt dir da auf? Was ist sozusagen für dich auch der Unterschied in der Erfahrung zwischen diesen beiden Parlamenten?
Dankeschön erstens für die nette Einladung und Einleitung. Wahrlich nur zu der Erklärung, nämlich zwischen frisch aus dem Plenum gleich eingeflogen. Es ist jetzt so, dass wir diese Woche noch Plenarsitzung haben, dann noch in 2 Wochen in Straßburg. Da geht, also für alle Fernsehzuschauer auch, da geht es jetzt immer um die heißen Themen, wie auch immer gegen Ende quasi die Themen besonders wichtig sind. Und weil alles, was nicht im April-Plenum vom Europaparlament genehmigt werden kann, quasi kann frühestens im Juli behandelt werden, ist aber vor allem alle Kompromisse und Trilogergebnisse sind dann quasi gescheitert, kaputt oder sonst was. Das gilt auch vor allem für ganz, ganz wichtige Themen. Vielleicht kommen wir da später noch. Mir fällt gerade auf, dass das Wort kritische Infrastruktur fürs Parlament ja auch sehr doppeldeutig ist. Weil es ist einerseits quasi klassisch kritische Infrastruktur im Sinne von wichtige Infrastruktur, die man beschützen muss, weil sie von außen bedroht sein kann, ist natürlich auch eine kritische Infrastruktur an sich, in ihrem Selbstverständnis. Mhm. Und weil die Frage von dir war, der Unterschied zwischen Europaparlament und nationalem Parlament generell, glaube ich, nicht nur österreichischem Nationalrat, höchstwahrscheinlich überhaupt jeder Form von nationalen Parlamenten, also egal ob Landtag oder was auch immer, ist das Europaparlament ist größer, nicht das größte Parlament übrigens in Europa. Der Deutsche Bundestag allein für Deutschland zuständig ist, hat mehr Mitglieder, ist natürlich Multiparlament, weil viele Sprachen, viele politische Kulturen, viele auch in den Sachfragen unterschiedliche Realitäten, die es unter einem Hut zu bringen gilt. Wenn man so will, als österreichischer Parlamentarier muss man für 8-9 Millionen Österreicher die besten Lösungen finden, als Europaparlamentarier Lösungen für diese 500 Millionen Europäerinnen und Europäer, die dann passt im besten Sinne. Und ich glaube aber, ein zweiter Unterschied für die Arbeit von uns ist, neben der Vielfältigkeit natürlich auch das, dass im Europaparlament, wenn wer die Regierung ist, dann sagen wir, die Kommission sei die Regierung, dann hat man trotzdem dieses Spiel Opposition-Regierung-Abgeordneter nicht. Und damit gibt es ein paar andere Fragen, die dadurch auch unterschiedlicher zu beantworten sind. Also das heißt, es gibt nicht diese, also Clubzwang oder dieses sich an Abmachungen zu halten im nationalen Parlament ist auch deshalb, weil man in einer Koalition aus mehr als einer Partei sich was ausmacht. Wir tragen das mit, dafür tragt ihr das mit, da haben wir einen Kompromiss und so weiter. Und da kann nicht dauernd jeder finden, der Kompromiss gefällt mir nicht. Was vermutlich so ist. Das heißt, man muss, Clubzwang ist das böse Wort dazu, aber quasi sich auch an Regeln halten. Das fehlt im Europäischen Parlament. Die 27 Kommissarinnen und Kommissare sind einfach von den nationalen Regierungen nominiert, die den politischen Mehrheiten zum Zeitpunkt der Nominierung entsprechen. Das kann sich auch dazwischen sogar ändern. Und daher ist man als Abgeordneter im Verhältnis jetzt, wenn man im Ausschuss ist, sagen wir jetzt im Verkehrsausschuss, hat man nicht dieses Verhältnis wie, das ist jetzt unserer oder nicht unser Kommissar, sondern was der sagt, wenn es gut ist, ist gut, wenn es schlecht ist, ist schlecht. Oder das von dem her freier würde ich. Ich möchte es nicht, also ich möchte ganz betonen, es ist freier im Europäischen Parlament, was das betrifft, will aber das nicht als Argument zum Runter, also das heißt nicht, dass es im Nationalen schlechter ist, sondern es wird ganz eine andere politische Realität.
Ja, das hängt ja wahrscheinlich eben damit zusammen, dass es diese, also auf der einen Seite sachlicher sein kann, weil es die Regierung in der Form nicht gibt, und man sich in den Ausschüssen wahrscheinlich mehr noch verhandelt, als das bei uns der Fall wäre. Ja. Aber umgekehrt ist ja das auch ein Problem, dass es die Regierung nicht gibt, weil man nicht dieses Verhältnis gegenüber der Regierung hat, das ein Parlament üblicherweise hat, nämlich sie zu verantworten.
Und führt natürlich auch, dass Fraktionen viel loser sind, was jetzt in den großen Fragen natürlich nicht so ist, weil man natürlich da versucht, auch was weiterzutragen und an sich gibt es schon eine Kohärenz, eine politische. Aber jetzt zum Beispiel, weil ich den erwähnt habe, den Verkehrsausschuss, nämlich genau deshalb, weil es da die Frage starke öffentliche Infrastruktur mit möglichst wenig Liberalisierung eigentlich für die Eisenbahn, sehen wir Österreicher so, sehen deutsche Sozialdemokraten so, sehen Franzosen so, meinen allerdings alle drei schon mal was Unterschiedliches, sehen Rumäninnen und Rumänen gar nicht so. Weil die sehen, ihre Infrastruktur ist kaputt und vielleicht kommt durch Liberalisierung mehr Drive da hinein. Und da ist es dann wurscht, welche Fraktion, da gibt es einen Spalt, der quasi nicht ideologisch oder inhaltlich, also politisch-inhaltlich begründet ist, sondern einfach aus, sagen wir jetzt mal im Positiven, aus den Realitäten. Ich finde es nicht ganz, weil ich fände auch für die rumänische Eisenbahn weniger, also ich finde, wir haben in diesem öffentlichen Gut wie Mobilität sowieso viel zu viel Liberalisierung drinnen, auch für osteuropäische Länder. Aber
ja, wenn wir da gleich anknüpfen, wollte eigentlich zu etwas anderem kommen, aber die Verkehrspolitik finde ich ist ja insofern, also die Eisenbahnpolitik ist ja insofern so interessant, als du da was europäisch denken musst, was extrem national geprägt ist und so national, dass man, ich meine, historisch ist das alles, hat das was mit dem Militär zu tun und den Nationalstaaten etc. Und daran scheitert ja bis heute unglaublich viel zwischen den Eisenbahnen.
Absolut, und ich hätte es nie, also je mehr ich mich eingearbeitet habe, desto mehr war ich erstaunt. Weil die große Sicht, und die teile ich auch noch immer, die große Vision ist, wir brauchen ein starkes europäisches Eisenbahnnetz, das die Hauptstädte mit Schnellzügen so verbindet, dass wir eine Vielzahl von Flügen uns auch sparen können und die Mobilität zu leistbaren Preisen für die Menschen auch erhöhen. Neben dem gibt es die Frage Güterverkehr und die Frage, wenn man so will, Regionalverkehr, der besonders wichtig ist, weil wir kennen eh alle die stauverseuchten Städte, da kann nur quasi ein Verkehr sein. Dann reden wir ja oft gern von Verbrennungsmotor versus Elektromobilität und die beste Elektromobilität ist Eisenbahn, U-Bahn, Straßenbahn. Und das gehört einmal quasi stark ausgebaut. Und dann kommen wir aber drauf, die Frage, also ein Lok, also Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Detail gehe, aber ein Lokführer ist im Gegensatz zu einem LKW-Fahrer, ein LKW-Fahrer braucht einen Führerschein. Den werden wir höchstwahrscheinlich hier im Saal fast alle haben. Und mit dem Führerschein kann man vom Baltikum bis nach Südportugal überall fahren. Braucht man dann einen LKW-Führerschein, wenn man LKW-Fahrerin oder Fahrer sein muss. Der Rest der Fragestellungen wird jetzt in dem Fall auf den LKW-Fahrer abgewälzt vom Spediteur. Dem ist dann alles wurscht, wo sich der wascht oder ob der aufs Klo gehen kann und ob der in der Nacht sicher schlafen kann und ob wie viele Stunden der fahrt oder nicht fahrt und ob er, das sind dann alles Dinge, wofür es dringend europäische Regeln braucht und wir auch in der letzten Periode einige schaffen konnten. Während der Lokführer hat nicht so einen Führerschein, sondern der ist trainiert auf eine oder auf mehrere Lokomotiven und Strecken, weil der muss ja diese Strecke auswendig quasi können und wissen, da muss ich langsamer fahren, da muss ich schneller fahren, da muss ich bremsen und so weiter. Und das macht es schon schwierig und der Lokführer ist natürlich auch viel mehr Kommunikator mit seinen zum Beispiel Fahrgästen. Aber wenn jetzt was passiert, meistens passiert nichts, aber wenn was passiert, ist wichtig, dass es klappt, dann muss der mit Rettungseinsatzkräften und so weiter reden. Und da ist zum Beispiel diese Frage, in welcher Sprache kommuniziert ein Lokführer, nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick ist. Mein erster Blick war auch, okay, bitte, sie sollen einfach Englisch alle miteinander reden und der Lokführer kann schon durchfahren von Neapel bis Schweden. Und braucht nicht immer einen Brenner aussteigende Italiener. Da steigen übrigens immer zwei Italiener aus, weil in Italien ist die Regel, es müssen zwei im Führerhaus sitzen. In Österreich steigt dann einer ein, der steigt dann wieder aus und dann steigt ein Deutscher ein. Also es hat Gründe, die muss man überwinden, weil ich finde, das Ende muss sein, dass er quasi eine gewisse Stundenanzahl der Lok fahren kann. Dann zum Beispiel die, aber ich fürchte, dass Sie jetzt nicht vorhatten, in einen Eisenbahnabend zu gelangen. Stromstärken, ja. Stromabnehmer, Kurvenradius sind alles Dinge, die sind sehr unterschiedlich in Europa. Und das, was wir als Wettbewerb etabliert haben, meiner Meinung nach fälschlicherweise, also irrgeleiteter Wettbewerb, aber es ist einmal so, mit Schiene quasi entkoppelt vom Eisenbahnbetrieb und der Eisenbahnbetrieb meistens noch aufgeteilt im Personenverkehr und in Güterverkehr. Deshalb, damit man Liberalisierung auf den Schienen stattfinden kann. Diese Liberalisierung ist natürlich Staatsbahn gegen Staatsbahn. Weil das, was in Österreich als Privatbahn herumfährt, ist ja in Wahrheit französische Staatsbahn. Und das, was in Ungarn oder anderen Orts als Staatsbahn, als Privatbahn herumfährt, ist dann die ÖBB. Man muss ja manchmal dann sich auch so wie ein Männchen drüber bewegen und sich drunter schauen und sagen, eigentlich effizient ist es nicht. Ja.
Aber das, um von der Eisenbahn wieder ein Stück wegzukommen, und gleichzeitig aber hat das sehr stark was damit zu tun, das sind ja auch Überbleibsel eigentlich aus der vorletzten Kommission, nämlich der neoliberalen Barroso-Kommission. Und ich finde, dass wir sehr oft in unserem Diskurs, nämlich wir Sozialdemokraten, die Sozialdemokratie, die Linke, sehr oft immer noch dieses Vorurteil spielt, neoliberale Kommission, Europa ist neoliberal geprägt etc., was zum Teil sicher historisch stimmt und zum Teil auch in den Strukturen der Kommission und des europäischen Projekts angelegt ist, aber zum Teil stimmt es halt gar nicht mehr eigentlich. Also wenn du die von der Leyen-Kommission vergleichst mit dem, was du vorher gesehen hast, wie würdest du das beurteilen?
Also kurz zum Eisenbahnkommissarin. Die Eisenbahnkommissarin war leider eine schlechte Kommissarin, finde ich. Wir haben als Europaparlament beim Hearing die sozialdemokratische Eisenbahnkommissarin, Transport, also Verkehrskommissarin, abgelehnt. Dann ist eine Konservative gekommen, die war dann noch schlechter.
Ich muss jetzt zugestehen, dass ich nicht weiß, wer das ist.
Ja, das ist der nächste Punkt. Das natürlich, und die Kommission selbst, also die Beamten, sind in dem Bereich stark von der Idee getrieben, mehr Wettbewerb erhöht die Qualität. Und Qualität heißt quasi Pünktlichkeit, Sauberkeit und so weiter. Und das stimmt einfach nicht. Ich muss sagen, die beste Eisenbahn in Europa, und da mache ich Schluss, in der EU, die beste Eisenbahn in Europa ist die Schweizer Eisenbahn. Die beste Eisenbahn in der EU ist die österreichische Eisenbahn. Das dadurch, dass man versucht hat, diese Liberalisierung möglichst zu dämpfen und nicht zuzulassen. Also daher sollte man eigentlich da umdenken, aber das ist stark.
Und, glaube ich, mehr investiert hat als woanders.
Und das Zweite ist investieren.
Investitionsquote ist...
Genau. Da kommen wir dann auch... Deutschland, warum ist Deutschland so ein Problem? Weil die mit diesem Nulldefizit-Fetisch, den sie auch in der Verfassung haben, sich einfach über ein Jahrzehnt jetzt kaputt gespart haben, vor allem in der Infrastruktur. Weil ob du jetzt eine Schiene oder was ausbaust heute oder in 2 Jahren, ist oft relativ wurscht, aber irgendwann merkt man es. Und dort sind wir jetzt. Und deswegen will niemand mit dem Zug in Europa herumfahren, weil er immer weiß, wenn er in Deutschland umsteigen muss, ist vorbei und er bleibt hängen. Weil es nicht funktioniert. So, und jetzt aber zur von der Leyen-Kommission zurück. Ja, glücklicherweise ist diese Kommission und die Periode relativ fortschrittlich gewesen. Oder ist sie jetzt noch immer die letzten Wochen. Weniger wegen der Frau von der Leyen, in manchen Fragen auch, muss man ehrlicherweise sagen, aber hauptsächlich wegen der anderen Kommissarinnen und Kommissare, die das vorangetrieben hat. Auch wegen einigen Playern auf Regierungsebene, die das versucht haben, massiv hervorzuheben. Und wegen einem doch Powerplay als sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament, wo wir vor allem zu Beginn der Periode das, wenn man so will, Überleben der Frau von der Leyen als Kandidatin auch verknüpft haben mit wichtigen politischen Projekten. Das ist nicht nur der Green Deal, sondern auch alle diese Fragen, die wir im Frauenbereich, also Lohntransparenz, Gewaltschutzpaket und so weiter, und auch im sozialen Bereich, meiner Meinung nach trotzdem noch immer, braucht es da noch mehr, aber im sozialen Bereich Mindestlohn, Plattform, also alles, was so Arbeitsrecht betrifft, verknüpft haben. Und das, sagen wir, von den 5 Jahren, 3,5 Jahre auch gehalten hat, dieser Deal, mit dem Abgang von Frans Timmermans in die holländische Innenpolitik, ist das so quasi das Gegengewicht zur Frau von der Leyen verschwunden. Und mit dem Anwachsen der Rechten in vielen europäischen Ländern ist vor allem die EVP-Fraktion unter Manfred Weber und auch unter Frau von der Leyen gekippt. Das ist so das klassische konservativen Verhalten. Wenn Sie den Atem der Rechtsextremen im Nacken spüren, dann glauben Sie, die Lösung ist selber ein bisschen so zu werden. Und das hat man leider auch im Europäischen Parlament gemerkt, dass sie dann auch nachträglich Ergebnisse noch versucht haben zu kippen. Also das, was ich eingangs versucht habe zu erwähnen, ist der Lieferkettengesetz und alle diese Dinge stehen jetzt, bis jetzt noch auf der Kippe, obwohl man es eigentlich schon fertig ausgemacht hat.
Auch das Lieferkettengesetz ist noch nicht ganz fertig.
Genau, also das, die Geschichte vielleicht für die, die nicht so ganz intensiv drinnen sind. Ich glaube, worum es geht, ist klar. Entlang der gesamten Lieferkette hat das Unternehmen und auch die Unternehmensführung, also das Management, die Verantwortung, zu sicherzustellen, dass grundsätzliche Menschen- und Umwelt- und soziale Rechte eingehalten werden. Also keine Sklavenarbeit, keine Kinderarbeit, keine quasi extreme Abholzung von Regenwäldern und solchen Dingen. Und auch bei Zulieferanten. Das heißt, man muss sich auch versichern, dass die oder das einhalten oder halt von denen versichern lassen. Das ist in Österreich, also da geht es dann um sehr viele Kompromisse, wie Europa funktioniert. Es werden immer Kompromisse gemacht, schon im Parlament, im Rat, dann miteinander, also quasi in diesen sogenannten Trilogverhandlungen. Dann war das fertig und es war ja eigentlich schon fertig. Also fertig heißt schon im Trilog noch einmal ausgemacht. Und da werden im Trilog vertritt die Ratspräsidentschaft die 27 Mitgliedstaaten. Und wenn sie einen Kompromiss schließt, fragt sie immer natürlich rück, während den Verhandlungen, die Botschafter oder sonstige Beamte oder wer ihnen halt genannt wird, ob der Kompromiss eh geht. Alles war unter Dach und Fach. Und dann ist der Deutsche, also einfach beim Frühstück, ist er halt draufgekommen, dass die Umfragedaten für die FDP schlecht sind. Und hat sich gedacht, wo können wir einen Putz hauen? Und hat das Lieferkettengesetz entdeckt und hat im letzten Moment quasi umgedreht inhaltlich. Zynischerweise, in einer interessanten Selbstdefinition von der Rolle eines österreichischen Wirtschaftsministers, hat Martin Kocher das Gleiche, hat sich dann gedacht, na, wenn der Deutsche umdreht, trage ich auch um. Und dadurch sind dann plus denen, die immer schon gesagt haben, das ist kritisch, sehen auf einmal die notwendige Mehrheit gefallen. Dann hat man noch einmal einen Kompromiss gemacht und dieser Kompromiss muss jetzt noch einmal final im Parlament abgestimmt werden. Und das findet jetzt im April, Ende April noch einmal statt. Und jetzt denkt man sich eigentlich jetzt eh noch einmal abgeschwächt, noch einmal ein Kompromiss. Es wird jetzt schon durchgehen. Ich habe aber, und alle anderen Abgeordneten auch aus Österreich, am Freitag letzte Woche noch einen Brief bekommen von der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung mit der dringenden Bitte von denen, keinesfalls zuzustimmen, weil sie noch immer finden, es ist viel zu viel bürokratische Last, die auf ihnen lastet. Daher finden Sie, diese bürokratische Last können Sie nicht ertragen und daher sollen lieber die Kinder bei der Kinderarbeit ein bisschen mehr Last halt tragen. Ich sage jetzt bewusst so provokant, weil ich halte es für ein sehr zynisches Verhalten und ich weiß auch, ich habe genug Managern auch geredet, wenn man fragt, wie das so abläuft, jeder große und es gilt ja nur für ganz große. Es gilt ja nur
für größere Unternehmen, das muss man dazu immer sagen.
Ganz große, ja. Die haben alle einen Compliance-Manager. Die haben alle diese Funktionen sowieso schon. Es ist eine Fehlinformation, die da passiert und es ärgert mich maßlos, weil eigentlich Österreich Vorreiter sein könnte.
Aber interessant an diesen Debatten finde ich, natürlich sind wir Teil der Blase, aber trotzdem habe ich den Eindruck, in der letzten Legislaturperiode ist sehr oft sehr klar geworden, worum es geht und dass es um etwas geht auf europäischer Ebene. Das war auch über den Green Deal, auch über das Zurückziehen und das Land, wo dann man draufgekommen ist, bestimmte Dinge gehen plötzlich nicht mehr im Parlament etc., hat man gemerkt, diese Ebene ist wichtig. Und das war mir mehr präsent, als es in den Legislaturperioden vorher war.
Mir auch absolut, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass mit den zunehmenden Fragestellungen die gesamte europäische Politik weniger Verwaltung wird, also weniger Kommission, wie es im Wort mitschwingt bei der Gründung, und immer politischer wird, weil halt politische Fragen auch gesellschaftspolitische Fragen am Tapet liegen. Also wie zum Beispiel im Sozialbereich, wie kann man da mehr Einheit schaffen, wie kann man Lohndumping unterbinden und. Der Green Deal sowieso an sich, aber auch in der Standortpolitik, Industriepolitik und in diesen Bereichen. Und das Parlament, finde ich, in dem Zusammenhang einfach die Rolle hat, unabhängig jetzt von den politischen Mehrheiten einmal an sich die Rolle hat, Vorreiter zu sein, Treiber zu sein, Motor zu sein, weil auch das Parlament mit Mehrheit entscheidet. Und nicht diese schwierigen Entscheidungen hat mit qualifizierter und so weiter, sondern einfach mit Mehrheit Dinge entscheidet. Und daher, und für die Mehrheit ist dann nicht mehr so egal, wie die politische Zusammensetzung ist, sondern ganz entscheidend. Ne? Und da kann man schon welche auch mitreißen. Ja.
Trotzdem muss man sagen, gibt es jetzt viele Umfragen, die darauf hindeuten, dass das Parlament weniger zentristisch und links geprägt sein wird in der Zukunft, als es in der Vergangenheit war. Es gibt einen europaweiten Druck hin nach rechts offenbar. Und die Frage ist natürlich, warum ist das jetzt so, wenn wir eigentlich sagen, das legislative Wirken war eigentlich besser, als es in der Vergangenheit war. Schlagt da noch die Finanzkrise durch von 2008 oder wie erklärst du dir das?
Ich glaube, was durchschlagt, also was wir spüren, und das spüren wir in Österreich genauso, ist ein massiven Rechtsruck in den Umfragen. Und es ist nicht nur das Phänomen, also man könnte glauben, hat auch was für sich, dass es in Österreich schon damit zu tun hat, wir haben halt eine Regierung, wo viele Leute schwer enttäuscht sind. 2/3 der Österreicher finden, es geht in die falsche Richtung. Könnte man Beispiele finden, wie zum Beispiel Inflation, einfach nichts tun und solche Sachen. Am Talent des Herrn Kickl liegt es, glaube ich, nicht, aber dadurch ist er halt vorne. Das ist ja in anderen Ländern aber mitunter auch so. Also es ist schon noch ein Trend dahinter, der liegt, glaube ich, aus dieser Gemengelage Finanzkrise, die schon die ökonomische Spaltung, die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft vorangetrieben hat. Vor allem nach oben hin, also die Superreichen sind halt extrem superreich und stehlen sich aus dem Gesellschaftsvertrag einfach sichtbar provokant davon, um es mal vorsichtig zu sagen. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch gehabt die Corona-Krise, die einfach wirklich weite Teile der Bevölkerung mit vielen Gedanken zurückgelassen hat. Also ich meine, denken wir nur an die Jugendlichen mit psychischen Problemen, die alle sind, aber auch, ich denke mal, für jeden von uns, das, egal welcher Meinung man jetzt für die Corona-Politik war, man hat schon gefunden, es ist alles sehr schwierig und sehr entrisch und sehr dystopisch von der Stimmung her. Und dann ist gleich kommen Krieg an mehreren Orten quasi spürbar, und zwar Landkrieg wieder, traditioneller Krieg, nicht das, was quasi alle gesagt haben, Cyber und was weiß ich. Und mit den ganzen jetzt der Inflation und diesen Fragen sind es natürlich schon Probleme, die auf die Menschen drücken. Und offenbar gibt es Mechanismen, dass Rechtsaußen das ausnutzen kann. Und da komme ich jetzt kurz zu dem Punkt, das war ein langer Bogen dorthin, dass ich glaube, die Demokratie ist unter drei Punkten unter Gefahr, aus meiner Sicht, die europäische. Das ist von rechts, und von rechts heißt von FPÖ, AfD, Le Pen und so weiter, aber auch von Putin, wenn man es jetzt mal verkürzt so sagen will. Gibt es jetzt den Spionageskandal, es gibt ja nicht nur Egisto Ott, sondern es gibt auch den Skandal rund um die AfD, wo ein Nummernlistenzweiter der AfD quasi von einer russischen Informationsplattform Geld bekommen hat, dass er pro-russische Aktivität macht. Es gibt die Finanzflüsse, es gibt Freundschaftsverträge und. Das ist ein längerer Plan. Und die machen sich natürlich auch zu Nutzen, Desinformationskampagnen und so weiter. Der zweite große Gefahr für die Demokratie, wenn man so will, kommt aus dem Silicon Valley. 5 Leute dieser Welt, eine Handvoll Leute, kontrolliert die Kommunikation von 6 Milliarden Menschen. Und nicht nur die Kommunikation, sondern auch eigentlich unsere Meinungs- und Willensbildung. Also Algorithmen fressen sich ja rein in unseren Geist. In unsere Emotionen. Und bei jungen Leuten, ich meine, TikTok Nummer 1, der Informationsgremium. Aber richtig, wie du sagst, also im Selbstversuch, wenn du einfach über eine Woche irgendwelche Dinge anschaust, also ich habe manchmal so eine Neigung, dass ich mir auch bei Boulevard-Dingen irgendwelche so diese verrückten Meldungen anschaue, und dann kriegst du die immer mehr und dann denkst du auch schon, Wahnsinn, was da los ist in Wien. Jetzt fühle ich mich auch schon unsicher. Mhm. Ich war aber letztens am Reimannplatz, man kann auch in aller Ruhe sich dort auf ein Eis gehen und braucht das nicht. Also es schaukelt sich so hoch. Also da ist ein groß, und da das dritte große Gefahr für die Demokratie ist einfach die soziale Spaltung.
Ich würde gerne auf die ersten beiden Punkte zurückkommen, weil du nämlich, du du warst Schattenberichterstatter, was ich einen wunderschönen Titel finde, im Sonderausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der EU, einschließlich Desinformation. Das heißt, du hast dich ja wirklich damit auseinandergesetzt. Ne?
Das ist unser Drama, dass wir immer so lange herumgereicht wird, bis diese Titel so lang werden, dass keiner mehr vorlesen mag, außer der Helfer.
Ja, aber ich habe gefunden, das ist so eine, ich meine, du warst eigentlich Schattenberichterstatter für so ziemlich alles, was ein Problem ist im Moment. Und insofern ist die Frage, wie reagiert die EU darauf oder kann die EU darauf reagieren?
Also die Idee zu dieser Sonderausschuss, Untersuchungsausschuss, würde man in Österreich sagen, war, über eine gewisse Zeit darüber zu arbeiten, wo die Gefahr für unsere Demokratie, insbesondere die europäischen Wahlen, quasi passiert. Das heißt, wir hatten einen Anfangsverdacht, dass man sich damit beschäftigen muss. Kaum haben wir begonnen zu arbeiten, haben wir gemerkt, es ist das Problem viel, viel größer, als wir kennen, also als wir geglaubt haben. Der Einfluss von Algorithmen eben auf die Emotionen, wie Algorithmen monetarisieren, also auch den Gewinn ausmachen für Unternehmen, dadurch, dass sie das Schlechte hochspülen, ist unvorstellbar. Wir haben uns beschäftigt mit dieser Frances Haugen, die war bei Facebook beschäftigt und hat dann quasi aufgedeckt, dass sie da so eine Studie hatten und so weiter. Dann war die Frage, wie kann man das eindämmen? Welche Mechanismen gibt es auch? Also, weil die Desinformation auf Wahlen funktioniert ja sehr gut, indem man einfach einmal Verwirrung stiftet. Und oft schaut man auf, also ich mache auch sehr viel Wahlbeobachtungen. Und oft merkt man, dass wenn in einem Land Probleme auftreten, und dann fragt man sich, wem nutzt es, um draufzukommen, wer schuld ist. Man muss ja sagen, die Feinde der Demokratie sind, die suchen sich nicht einen ihrer Verbündeten aus, sondern manchmal auch mehrere, weil Hauptsache es ist Chaos und das Vertrauen in die Demokratie sinkt.
Flat the sound is shit.
Exactly. Und das passiert sehr stark. Also es gibt russische Einflusssphären, von Putin gesteuert oder seinen Freunden oder anderen wild geworden. Nicht nur, also bevor man jetzt glaubt, das ist ja so ein antirussisches Narrativ, gibt auch arabische Einflusssphären, katarische, türkische,
chinesische mittlerweile.
Chinesische ganz stark, marokkanische, je nachdem, um welche Fragestellungen es auch gibt. Also Katar, ganz groß, Fußball-WM, Korruptionsskandal im Europäischen Parlament, wo sie Abgeordnete bestochen. Also da sieht man schon, das ist leider auch eine Methode geworden, die breit ist. Unsere Frage war, wie schützt man sich? Was muss man tun? Cybersecurity und Regulierung. Ein bisschen was ist gelungen da auch. Also wenn wir positiv reden wollen über die Kommission, die Zähmung der digitalen Riesen, sowohl im Marktbereich, also quasi, als auch im, wenn man will, Datenschutzbereich, Transparenzbereich, da ist was passiert auf europäischer Ebene, auch KI, ein ganz massives Thema, wird auch jetzt in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen. Wir kennen das schon, also jeder kennt Taylor Swift Nacktvideo, wo sie das einfach erzeugt ist von künstlicher Intelligenz. Das kennen wir natürlich auch alles aus der Politik, wo man einfach aus wenigen Sätzen was basteln kann, wo dann, also amerikanische Wahlen sind ein Klassiker. Und da muss man sich, glaube ich, beschäftigen, ohne dass ich leider versprechen kann, also wir lieben es ja als Politiker zu sagen, diese drei Maßnahmen und die Welt ist wieder gut. Wir werden diese drei Maßnahmen brauchen und noch weitere
und aber lernen. Da habe ich eine Frage, die habe ich nicht vorbereitet. Eines merke ich immer, ich denke mir, okay, die EU macht da Regularien etc., aber warum man jetzt selber sagt, wir wollen bessere Social Media bauen, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also warum kann man nicht...
Ein europäisches
Twitter zum Beispiel, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht, das doesn't take rocket science, würden die Amerikaner sagen, bei anderen vielleicht schon, ich glaube nicht, dass alles so einfach ist, aber solche einfachen Kommunikationsplattformen, von denen man dann weiß, okay, die sind nicht manipuliert. Warum arbeiten wir dann nicht mehr dran?
Ja, zu bedenken möchte ich geben, wenn der Staat sowas entwickelt, ob das dann wirklich fliegt, ist eine andere Frage. Ja, aber ich glaube, wir müssen da noch sehr viel lernen. Also ich beschäftige mich auch in meiner Kommunikation stark mit Social Media und Social Media Kanälen. Aber ich weiß auch, wer in der Statistik in der österreichischen Politik ganz oben ist.
Ja.
Und wie weit wir hinten sind. Also in meiner Zeit als Clubobmann hat mich schon geärgert, dieses FPÖ-TV, kann ich ganz offen sagen, jetzt auch in die weite Welt von W24. Wir haben dann den Kontrastblock ins Leben gerufen, um alternativ quasi aufbereitet Dinge, wo man auch quasi den Leuten Hinweise gibt, wo sie sich weiter informieren können. Aber natürlich, das Schreckliche ist geiler.
Ja.
Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Aber
das sind, also die Plattformen, also ich melde sehr viele Tweets, wenn ich, also wenn mir was reinpostet, also X jetzt, mit der Bitte, das halt zu verfolgen oder sonst was, die meisten, also einfach auch um zu lernen, wie das läuft. Die Antwort ist immer, wir konnten nichts feststellen, ja.
Du hast das Thema gestreift, aber es hat erstens diese Legislaturperiode doch das Europaparlament beschäftigt und es ist irgendwie auch ein Muster, glaube ich, dass Korruption einfach demokratiegefährdend ist. Das stellt man zunehmend fest. Jetzt kann man sagen, das ist wahrscheinlich both ways. Ja? Wenn die Demokratie gefährdet ist, gibt es mehr Korruption. Und umgekehrt, da hast du sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch sozusagen Erfahrungen damit gemacht, glaube ich.
Also erst einmal, ich glaube, der beste Beweis, wer Zweifel hätte an deiner These, ist Ungarn. Die Taschen der Freunde von Viktor Orban werden stündlich voller. Deswegen war es auch richtig. Oder Serbien. Alexander Vucic und seine Freunde. Extreme Korruption in dem Land. Nicht, dass es davor alles mit super Ausschreibungen sauber gelaufen ist, aber seit der Zeit quasi wandert vieles direkt in die Taschen. Deswegen war es wichtig, auch im Europäischen Parlament diesen Grundrechtemechanismus einzuführen, dass man sagt, es werden Gelder eingefroren. Wir sind nicht der Bankomat für europäische Despoten. Da schließt sich wieder der Kreis. Weil Ursula von der Leyen hat im Dezember beim letzten Rat des letzten Jahres quasi eigenmächtig 10 Milliarden Euro Mittel an Viktor Orban wieder freigegeben, die eingefroren waren, genau aus diesen Gründen. Man muss nur sagen, auch da, Dinge sind doch recht positiv, mühlen mal langsam, aber das Europäische Parlament hat beschlossen, die Europäische Kommission wegen rechtswidriger Freigabe der Mittel zu klagen. Ich meine, es kommt auch selten vor, dass das Parlament die Kommission erklagt und das halte ich auch für richtig. Aber wir haben es auch gemerkt natürlich nach innen, also du hast auch darauf angespielt und wollte mich jetzt auch nicht noch drücken. Es war eine sogenannte Sozialdemokratin, die aber eigentlich ist es ein italienisches Netzwerk gewesen mit einer griechischen Vizepräsidentin, die sich von Katar mit quasi fetten Geldgeschenken eingebracht haben dann in die Diskussion, also rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die an sich alles eine bestochene Geschichte ist, wie wir wissen inzwischen. Und natürlich auch, warum soll in einem Land, wo ich mit Klimaanlagen den Fußballplatz auf 40 Grad runterkühlen muss, damit die Leute überhaupt spielen können, eine WM veranstalten. Aber Menschenrechte, viele quasi bei der Errichtung der Stadien, ja Zehntausende Nepalesen, Bangladeschi auch in Zwangsarbeit oder in unmenschlichen Zuständen zu Tode gekommen sind. Also es war auch die Frage, welche Zustände, ich meine, jetzt brauchen wir nicht reden von Demokratie und Frauenrechte in dem Land an sich. Da gab es Diskussionen bei uns und Katar hat sich halt Kanäle gesucht, über sogenannte NGOs halt Gelder zu verteilen, dass dann Abgeordnete Fragen stellen wie, na, es ist ja eh viel besser geworden jetzt. Und dieser Skandal ist aufgeflogen, wird noch immer ermittelt, die belgischen Behörden sind scharf. Also die ist auf offener Straße verhaftet worden, die Vizepräsidentin, und sofort enthoben auch des Amtes und dergleichen. Es gab jetzt eben auch Ermittlungen der belgischen Behörden im Zuge dieser russischen Finanzierung der AfD und der rechtsextremen Parteien. Auch glaube ich, ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und wir haben im Zuge dessen, auch da war ich zuständig, noch einmal darüber nachgedacht, wie wir die Transparenzregeln im Europäischen Parlament verbessern können. Natürlich wissen, dass ein Koffer für Geld nie in irgendeiner dieser Transparenzlisten eingetragen wird. Aber trotzdem mehr Transparenz, ein Sicherungsmechanismus, dass man früher draufkommt, dass vielleicht jemand sich nicht an die Regeln hält. Ja. Und da möchte ich sagen, weil ich mir vorgeworfen, Brüssel ist so weit weg und so unklar, was wir da so tun. Es ist das transparenteste Parlament, das es gibt in Europa. Alle Sitzungen im Internet verfolgbar, alle Dokumente einsehbar. Und wir haben das schon vorher freiwillig praktiziert, als SPÖ-Abgeordnete auch. Alle Termine, die man mit jemandem hat, quasi in eingetragen im Internet einsehbar, also mit sogenannten Lobbyisten. Ich sage immer, es gibt gute und schlechte Lobbyisten, es sind auch Interessensvertreter, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, die ÖBB, wenn wir über Verkehrspolitik reden oder sowas. Also, aber es ist ja keine Schande, kann man ja auch zugeben, dass man sich mit denen getroffen hat. Und das ist zwingend vorgeschrieben im Europäischen Parlament. Wenn man Berichterstatter oder Schattenberichterstatter ist, dass man den gesamten legislativen Fußabdruck, das heißt mit allen Leuten, die man sich im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesetzes getroffen hat, auch veröffentlichen muss im Anhang.
Das ist schon ein höherer Standard.
Würde man sich für den Niederösterreichischen Landtag vielleicht auch wünschen.
Aber
es gibt auch Dinge, darf ich noch kurz, weil wir hatten jetzt auch eine Diskussion diese Woche, weil die Frau von der Leyen, die ist natürlich jetzt auch stark, weil es gibt diese Diskussion, was hat sie im Zuge dieser ganzen Impfstoffgeschichte kommuniziert und nicht. Mhm. Und das sind wir, ich finde, dass wir an sich Impfstoff gebraucht haben. Ich bin kein Impfgegner und kein Verschwörungstheoretiker, aber ich finde, Transparenz schadet auch der Frau von der Leyen in dem Zusammenhang nicht und die gibt sie nicht. Und sie hat jetzt eigenmächtig einen KMU-Beauftragten ernannt, zufällig einen CDU-Europaabgeordneten, der quasi für Verdoppelung des Gehalts dann aufs Europaabgeordnetenmandat verzichten würde und KMU-Beauftragter von ihr wäre. Und das, finde ich, ist jetzt nicht formal korrupt, aber eine saubere, redliche Umgangsweise ist es keinesfalls.
Das Thema Korruption ist ja auch deswegen so wichtig, weil es natürlich auch Vertrauen untergräbt. Und das ist ein Paradoxon, glaube ich, in unseren demokratischen Systemen, weil so, wenn wir uns damit auseinandersetzen, bedeutet das, wir fordern mehr Transparenz, das bedeutet, mehr Korruption wird hoffentlich auch aufgeklärt und kommt ans Tageslicht, wie jetzt auch. Jetzt sind wieder irgendwelche Fördergelder-Skandale aufgekommen, sowohl also von Rumänien bis Österreich hat es da ein Netzwerk gegeben und heute ist irgendwie in Griechenland ist eine große Untersuchung gestartet worden. Aber gleichzeitig bedeutet es halt auch immer, dass es einen negativen Backlash gibt, weil die Leute sagen, naja, man kann denen eh nicht vertrauen. Das ist schwierig, dem zu entkommen. Die Chinesen haben das Problem weniger, würde ich sagen.
Die Korruption mehr?
Ja, genau.
Aber das sieht man wieder, im Schatten gedeiht Korruption besser. Und dass es kein europäisches Problem ist, wissen wir Österreicher ja eh auch, dank einiger Untersuchungsausschüsse und all dessen, was passiert ist. Das darf man schon dann nicht, glaube ich, vergessen in dem Zusammenhang. Ja. Allerdings ist es nicht automatisch so, dass die Schuldigen an der Korruption oder Mitschuldigen an der Korruption dann die sind, die gestraft werden, sondern wenn es Populisten sind, können sie auch sehr gut quasi sich davon stehlen. Nicht? Anders, also denken wir nur an Ibiza-Video, denken wir an Sebastian Kurz-Affären und so weiter. Und das untergräbt aber, glaube ich, in Summe die Demokratie. Und das ist der Teufelskreis. Das schafft Enttäuschung über das System. Wie kann das möglich sein? Es ärgert einem sehr. Allerdings werden dann anscheinend viele Leute in den Wartesaal der politischen Entscheidungen vertrieben und dort dann mitunter von Rechtspopulisten erst recht mit radikalen Elementen abgeholt. Ja, und das ist, finde ich, das größte Gift für unsere Gesellschaft und Demokratie. An sich Korruption und das Vertrauen. Und ich würde sagen, Korruption gehört eigentlich in dieses Vertrauensbruch, der passiert, dass Politik nicht das macht, wofür es da ist. Das ist sauber zu sein, aber auch zu handeln. Und das ist meiner Meinung nach so derselbe Punkt. Diese Enttäuschung, die Menschen in Österreich haben, zum Beispiel über die Inflation, wir haben immer über 4%, und dann schreiben Zeitungen, die Inflation ist jetzt gesunken, was ein Blödsinn ist, weil die 8% vom ersten Jahr zahlen wir ja nur immer mit. Und jetzt kommen die 4 von den anderen 2 Jahren noch drauf, 2x4. Aber das einfach dieses Ignorante zu sagen, der Gaspreis steigt wegen des Angriffskriegs und wegen der Situation, Wir wissen, dass wir einen Teil des Stroms mit Gas erzeugen, daher wird der Strompreis auch steigen, wenn der Gaspreis steigt. Und wenn der Strom hoch ist, dann steigen die Semmeln und die alltäglichen Güter und das Leben. Das ist relativ einfach zu erkennen. Da braucht man kein Wirtschaftsnobelpreisträger sein oder sonst irgendwas. Dass man da was tun muss rechtzeitig, ist auch leicht zu erkennen. Pedro Sanchez hat das gemacht, die haben die halbe Inflation von Europa gehabt. Bei uns ist nichts passiert und das ist nicht nur der Ärger der Leute über die gestiegenen Lebenskosten, sondern auch der Ärger, dass man einfach zwei Jahre nichts tut. Es einfach wurscht ist, ob es da Leute gibt, die sich dann das Leben nicht mehr leisten können. Und wenn man dann merkt, die Stimmung ist am Kippen, dann verteilt man ein paar hunderter Teuerungsausgleich, der weder die Teuerung ausgleicht, noch wiederum fair verteilt wird, weil es ja dann wieder die Freunde gibt, die als Erste in der Verteilungsschlange stehen. Und das ist auch so was, was so das Vertrauen ins System massiv zerstört. Nämlich wenn politische Diskussion heißt, dass man diskutiert, was das Handeln der Verantwortungsträger, ob das richtig war, nicht richtig war, was man besser machen hätte können und so weiter. Wir sind inzwischen auf einem Punkt, wo wir manchmal darüber diskutieren, warum nicht gehandelt worden ist. Nicht einmal schlecht, sondern gar nicht. Und das, finde ich, ist genauso Gift für das demokratische Zusammenspiel wie Korruption an sich. Blöderweise, dass in beiden Fällen eh dieselben trifft, der Vorwurf.
Ich wollte dich dazu noch etwas befragen, was du auch aus der ersten Reihe fußfrei dir anschauen kannst, aufgrund deiner Funktion in der Freundschaftsgruppe, würde man in Österreich sagen, mit UK, ja. Nämlich das Thema Brexit. Und möchte es auch in Verbindung bringen damit, dass die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik gerade eine Umfrage veröffentlicht hat, dass die Leute mit der EU-Mitgliedschaft zufrieden sind, einverstanden sind, ungefähr auf demselben Niveau wie seit einigen Jahren. Da hat sich nichts geändert, 65%. Diejenigen, die austreten wollen, sind gesunken, interessanterweise. Obwohl die FPÖ nach oben geht, aber sind von 29 auf 23% gesunken. Erstens, erste Frage, wir sollten vielleicht diesen Punkt mehr machen oder man sollte diesen Punkt mehr machen, ja, dass hinter der FPÖ sehr wohl der Anspruch steht, auszutreten oder zumindest die EU zu schwächen. Und zweite Frage, wie siehst du das jetzt mit UK? Was siehst du dort als Konsequenz des Brexit?
Also erstens zu Österreich.
Ja.
Letztes Wochenende war Wiener Landesparteitag der FPÖ und dort hat Harald Wilimski ganz klar gesagt, er wünscht sich so einen roten Knopf, wo er drauf tritt und dann ist Exit.
Ja.
Also das ist da. Sie versuchen es immer, also bei Schuldiskussionen, wir dingeln ja jetzt viel auch durch so Schulen und da versucht dann die FPÖ das nie zu sagen. Also nein, wir sind eh nicht dafür. Weil natürlich gerade in einer Schulklasse, die sind alle aufgewachsen mit dem Euro und in der EU, die diskutieren das gar nicht mit, soll man drinnen sein oder nicht drinnen sein, sondern für die ist das normal und die wollen da Antworten sehen. Der Brexit, und ich war Berichterstatter für das Europäische Parlament, dann auch in den Verhandlungen danach, extrem mühsam. Und der Brexit war natürlich das Resultat wiederum von diesen beiden Faktoren, die man heute Abend eh schon länger quasi beleuchten, nämlich schlechte Stimmung, blöderweise verbunden mit, dass die für Europa war und das aber so selbstverständlich hingenommen haben, auch nicht geglaubt haben, dass passiert und daher nicht zur Abstimmung gegangen sind. Desinformation wissen wir heute, dass da vieles nicht nur gelogen worden ist, wie der Herr Dyson von den an sich wunderhübschen Staubsaugern, nicht, der gesagt hat, dann haben sie wieder Kontrolle, dann kann er mehr in Großbritannien. Am Tag des Brexits hat er seine ganze Firma nach Singapur verlagert, weil er doch nicht so dran glaubt hat an das Wirtschaftswunder. Und auch mit anderen Versprechungen. Es erinnert mich übrigens an dieser Tage auch wieder in Österreich, nicht so Take Back Control, mehr Geld fürs Gesundheitssystem. Kennen wir irgendwie diese Diskussion, gerade dieser Tage. Und es ist ja halt immer, wenn man Jahre später dann zugibt, na, es war eh nur ein blöder Marketing-Schmäh, ist halt zu spät leider. Und das ist dort ganz stark, aber auch wiederum mit einer Regierung, damals David Cameron, die einfach nicht agieren wollten. Und sie dachten, machen wir Volksabstimmung als Ventil. Und das Ventil ist halt explodiert und dann waren sie überrascht. Und es ist alles schlechter geworden in Großbritannien und als quasi Brexit-Berichterstatter, wie man gesagt, also ich war zuständig dafür, die neuen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu klären. Und die waren ganz schwierig, weil die erstens geglaubt haben, also auch die Regierung, im Erdbeer haben uns die dauernd gewechselt haben, weil sie auch an der Frage die Konservativen zerschellt sind, weil sie was versprochen haben, was nicht eingetreten ist und sie aber auch nicht nachgeben konnten, weil sie dann zugeben müssten, dass vielleicht im Fehler das System war. Und das hat natürlich geheißen, man musste eine Zollverwaltung aufbauen. Man musste sich überlegen, wo kommen die Güter her. Ich meine, Großbritannien hat nicht viel Sommer. Das heißt, es kommen Tomaten, Gurken, Melanzane und alle diese Dinge kommen aus Spanien dorthin und Portugal. Auf einmal müssen die durch den Zoll, müssen diese ganzen Regelungen überprüfen. Auf einmal sind sie drauf gekommen, sie haben nicht mehr diese Würsteln, die sie so gerne im Sommer grillen, weil die halt zum Teil auch aus Irland kommen. Einmal ist drauf gekommen, dass der tägliche Verkehr für die Oma, die aus Irland aufs Festland gefahren ist mit ihrem Hund, die auf einmal alles diese Dinge nicht mehr funktionieren. Und die Vorteile, die man versprochen hat, sind bis heute nicht eingetroffen, nicht? Es haben die Leute gefehlt und wir sehen es zum Beispiel ganz massiv im Bildungssystem, im britischen. Also ganz dramatisch für auch, alle waren stolz auf diese britischen Universitäten, waren immer Elite-Universitäten, immer extrem teuer, aber die leiden jetzt, dass sie die Forschungskooperationen ganz mühsam zusammenbringen und. Und
die sie selbst abgelehnt haben, die britische genau. Regierung selbst abgelehnt hat, in die europäischen Forschungskooperationen
absolut.
Einzusteigen. Ja, es ist wirklich eine Tragödie.
Und jetzt, also der Rishi Sunak hat jetzt erkannt, er hat begonnen jetzt auch quasi faktisch den Brexit zu managen, also sprich Zollkontrollen einzuführen und. Aber natürlich auch, wenn man mit Keir Starmer redet, was ich schon öfters auch gemacht habe, meiner Meinung nach sehr beeindruckender, eloquenter Politiker, nur der sagt, was er einfach nur versprechen kann, ist, wenn was verhandelt wird, dass er es auch einhält. Weil das war das Problem mit der britischen Regierung, sie haben verhandelt und am nächsten Tag sind sie aufgekommen, na, das geht sie nicht aus. Aber eine Diskussion, wieder zurückzukommen in die Europäische Union, ist natürlich viel schwieriger und wenn man ganz ehrlich ist, selbst würden jetzt alle Briten finden, ja, du musst dann wieder einen Beitritt verhandeln, der natürlich auch das, was auseinandergebrochen ist, wieder versucht zusammenzubringen. Es ist viel schwieriger als das, was zerschlagen worden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Daher unrealistisch in nächster Zeit.
Es zeigt, auch in Europa ist das Politik das Bohren harter Bretter. Und das Kaputtmachen von Brettern ist viel einfacher, als strategisch die richtigen Löcher einzufügen, damit man was zusammenbauen kann. Ne?
Ja, ich liebe immer kulinarische Vergleiche. Mhm. Und es ist leichter, aus 28 Eiern eine Eierspeise zu machen, als aus einer Eierspeise wieder 28 Eier. Und genau vor dem Problem steht die britische Regierung.
Lieber Andi, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben viele Dinge nicht gestreift, die auch zu besprechen wären. Aber du hast noch viele Gelegenheiten im Laufe dieses Wahlkampfs, glaube ich, viele Diskussionen zu führen. Vielen Dank, dass du bei uns warst und danke an die Zuseher, dass sie uns gefolgt sind. Dankeschön.